NDR Info. Themen des Tages.
In München ist ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren. Es gibt viele Verletzte, darunter auch schwer verletzte Menschen. Bei dem Fahrer des Wagens handelt es sich laut Polizei um einen 24 Jahre alten Asylbewerber aus Afghanistan. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte, als er am Ort des Vorfalls war, dass es sich mutmaßlich um einen Anschlag handle.
Wir reagieren bei jedem so einem Anschlag besonnen. Aber ich sage Ihnen auch, dass unsere Entschlossenheit wächst. Es ist nicht der erste Fall und wer weiß, was noch passiert. Umso wichtiger ist jetzt, dass wir neben der Aufarbeitung des Einzelfalls, neben der Betroffenheit, die wir alle spüren, neben der Anteilnahme und neben der großen Hoffnung, dass viele wieder gesund werden können, auch die Entschlossenheit zeigen, dass sich etwas ändern muss in Deutschland.
Soweit Bayerns Ministerpräsident Söder in einer ersten Stellungnahme zu dem Vorfall in München. Über die aktuellen Informationen zu diesem Ereignis reden wir gleich live mit unserer Reporterin in der bayerischen Landeshauptstadt. Außerdem beschäftigen wir uns in den Themen des Tages ausführlich mit der Frage, wie es mit der Ukraine weitergeht, nachdem die USA deutlich gemacht haben, dass sie sich aus der Unterstützung weiter zurückziehen sollen. Wie es aber auf der anderen Seite auch einzuordnen ist, dass Trump mit Putin telefoniert, die Europäer da eher von der Seitenlinie zuschauen. Und schließlich geht es auch um die Warnstreiks im öffentlichen Dienst, wie sie sich hier bei uns im Norden bemerkbar gemacht haben. Die Themen des Tages heute mit Janine Albrecht. Schönen guten Tag. Und zu den Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehörten auch Kundgebungen und das bundesweit. Und auch in der Münchner Innenstadt gab es dazu heute eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi. Und genau bei da ist ein Kleinwagen in die Menschenmenge gerast. In München ist unsere Reporterin Birgit Grundner und sie hat Informationen dazu. Jetzt ist sie live mit uns verbunden. Was ist da heute Vormittag in der Münchner Innenstadt passiert?
Ja, in München, wie gesagt, heute Streiktag im öffentlichen Dienst und da waren mehrere hundert Streikende unterwegs zu einer Abschlusskundgebung auf dem Königsplatz in der Innenstadt, als dieses Auto von hinten in den Demonstrationszug hineingefahren ist. Es hat wohl das Polizeifahrzeug, das den Demonstrationszug abgesichert hat, überholt und ist in die Menschen hineingefahren. Augenzeugen haben uns erzählt, dass der Fahrer sicher mit 60 km/h unterwegs gewesen ist. Der Mann wurde dann von der Polizei gestoppt und aus dem Auto gezerrt und festgenommen. Und die Polizei, ging davon aus lange, dass 28 Menschen von dem Auto erfasst und verletzt worden sind. Einige sehr schwer. Und da hat uns gerade vorher eine sehr traurige Nachricht erreicht, die allerdings bisher noch nicht offiziell bestätigt ist. Es soll bei dem mutmaßlichen Anschlag heute ein Kleinkind getötet worden sein. Die Mutter des Kindes soll schwer verletzt sein und das Kind war wohl in einem Kinderwagen, der von dem Fahrzeug des Afghanen erfasst worden ist.
Wie wird sich denn da jetzt auch um die anderen Verletzten, die Opfer und ja auch um die vielen Augenzeugen gekümmert, die das alles auch mit ansehen mussten?
Die Verletzten, die werden in Münchner Krankenhäusern behandelt, verteilt auf mehrere Kliniken. Aber natürlich, es gibt auch Augenzeugen, die da einiges verarbeiten müssen. Für alle, die da Gesprächsbedarf haben, hat der Freistaat inzwischen eine kostenlose Krisenhotline eingerichtet. Oder man kann sich auch beim Krisendienst Psychiatrie Oberbayern melden. Die Krisenhilfe ist rund um die Uhr erreichbar, in 120 Sprachen übrigens. Und auch die Telefonseelsorge in der Erzdiözese München und Freising bietet ein Krisentelefon an.
Der Fahrer des Autos, Sie haben es auch gerade gesagt, der konnte ja von der Polizei festgenommen werden. Was weiß man denn da mittlerweile über diesen Tatverdächtigen?
Man weiß, dass es ein 24-jähriger Mann aus Afghanistan war, der als Asylbewerber nach Deutschland gekommen ist. Er wurde dann abgelehnt, aber laut Innenminister Joachim Herrmann konnte er nicht abgeschoben werden. Er soll auch Polizei bekannt sein, allerdings wegen kleinerer Dinge wie Ladendiebstähle oder Drogendelikte. Also im Zusammenhang mit Gewalttaten hat man von ihm eigentlich noch keine Vorgeschichte gehört und auch nicht, was Verbindungen zu terroristischen Vereinigungen betrifft. Wir haben vorher gehört, dass inzwischen eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Münchner Stadtteil Solln durchsucht wurde. Da soll der 24-jährige Mann gewohnt haben.
Und soweit Informationen live aus München von unserer Reporterin dort, Birgit Grundner. Und mein Kollege Michael Latz hat unseren ARD-Terrorismusexperten Michael Götschenberg gefragt, was denn dafür spricht, dass es sich bei dem Vorfall um einen Anschlag handelt, also dass das Auto mutwillig in die Menschenmenge gelenkt wurde.
Ja, vor allem die Art und Weise, wie der Fahrer des Wagens vorgegangen ist. Man muss sich das so vorstellen, dass es eben diesen Demonstrationszug durch die Münchner Innenstadt gab, in der Nähe des Hauptbahnhofs. Wie üblich bei solchen Veranstaltungen ist das Schlusslicht einer solchen Demonstration ein Polizeifahrzeug. Und der Täter ist eben mit seinem Fahrzeug an dem Polizeiwagen vorbei in den hinteren Teil dieser Menschenmenge gerast, sodass man hier eben doch ziemlich eindeutig von Vorsatz ausgehen kann. Was nach wie vor nicht klar ist, das ist die Motivation für diese Tat. Wenn wir uns anschauen, was es in den vergangenen Monaten gegeben hat, dann stellen wir fest, dass die Motivation für auch vergleichbare Anschläge mitunter eine sehr unterschiedliche war.
Bayerns Innenminister Herrmann sagte, der junge Mann habe nicht abgeschoben werden können, obwohl sein Asylantrag abgelehnt worden war. Warum war es nicht möglich, den Mann in seine Heimat zu bringen? Wissen wir das schon?
Ja, Abschiebungen nach Afghanistan haben in den vergangenen Jahren nicht stattgefunden und sind auch heute noch ein großes Problem. Es gibt keine diplomatischen Beziehungen mit Afghanistan, dort herrschen die Taliban. Und es gab zuletzt tatsächlich eine Abschiebung. Dabei handelte es sich allerdings um Schwerstkriminelle und um islamistische Gefährder. Hier haben wir es mit einer Person zu tun, die zwar polizeibekannt war, aufgrund von kleinkriminellen Straftaten, Ladendiebstahl, auch Drogendelikte. Aber, und das ist eben auch ein ganz entscheidender Punkt bei der Frage, wie konnte es zu diesem Anschlag kommen, er war den Behörden bisher nicht als Extremist bekannt. Und auch das wird man sich jetzt mal anschauen müssen. Es gibt erste Meldungen darüber, dass es möglicherweise Hinweise auf eine islamistische Motivation gibt.
Soweit Einschätzungen vom ARD-Terrorismusexperten Michael Götschenberg. Und dass es diese Hinweise auf ein extremistisches Motiv gibt, hat die Polizei in München veröffentlicht. Die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus bei der Generalstaatsanwaltschaft München habe die Ermittlungen übernommen. So hieß es am Nachmittag aus München. Wie im politischen Berlin auf das, was in München passiert ist, reagiert wurde, das fasst Dietrich Karl-Meurer zusammen.
Die ersten Stellungnahmen machen deutlich, dieses Mal hält die Politik nur kurz inne. Tief betroffen zeigt sich Bundeskanzler Olaf Scholz.
Es ist furchtbar, was heute in München geschehen ist.
Der SPD-Politiker sagt am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in Fürth, noch seien nicht alle Details bekannt, aber es sei klar, ein afghanischer Täter habe mehrere Menschen schwer verletzt. Der Kanzler fordert eine konsequente Bestrafung und anschließende Abschiebung.
Es ist für mich ganz wichtig, die Botschaft auch zu sagen, wer Straftaten in Deutschland begeht, wird nicht nur hart bestraft und muss ins Gefängnis, sondern er muss auch damit rechnen, dass er seinen Aufenthalt in Deutschland nicht fortsetzen kann. Und das gilt auch für Länder, wo das sehr schwierig ist, jemanden zurückzuführen.
Die Bundesregierung hatte nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag auf ein Stadtfest in Solingen im letzten Sommer ein Sicherheitspaket beschlossen. Mit Verschärfungen im Aufenthalts- und Waffenrecht sowie mehr Befugnissen für die Sicherheitsbehörden. Ein Teil der Reformen wurde im Bundesrat gestoppt. CDU und CSU wollten weitreichendere Änderungen. Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder erneuert nun seine Forderung nach strengeren Regeln.
Wir können nicht von Anschlag zu Anschlag gehen und Betroffenheit zeigen. Es ist selbstverständlich. Also wir müssen auch tatsächlich etwas ändern. Es ist nicht der erste einer solchen Taten gewesen. Deswegen heute Gefühle mit den Menschen, aber auch gleichzeitig die Entschlossenheit, dass sich in Deutschland was ändern muss, und zwar rasch.
Handlungsbedarf sieht auch der Kanzlerkandidat der Grünen, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.
Es bedarf einer umfassenden Sicherheitsoffensive, um diese Defizite zu schließen. Die Diskussion ist ja in Deutschland schon intensiv geführt worden. Der Wahlkampf verhindert wahrscheinlich jetzt das schnelle politische Umsetzen. Aber die Behörden müssen jetzt schon was geht tun, stärker miteinander kooperieren. Und eine neue Bundesregierung muss dann unmittelbar die notwendigen Gesetze für die Kooperation, meiner Ansicht nach bedarf es einer Kooperationspflicht, umsetzen.
Regelrecht wütend reagiert die Kanzlerkandidatin der AfD, Alice Weidel. Sie fordert geschlossene Grenzen und ein konsequentes Abschieben. Und sie nutzt die Chance, um gegen Grüne und vor allem gegen die Union zu wettern.
Ich bin schockiert, ich bin wirklich schockiert. Und ich muss Ihnen auch sagen, ich habe die Nase voll von den ganzen Lippenbekenntnissen der anderen Politiker, die über Jahre nichts dafür getan haben und die hier nur billigen Wahlkampf absolvieren, mit denen die Wähler nicht scharenweise weglaufen. Schämen sollte sich die CDU unter Führung von Friedrich Merz. wirklich schämen.
Migration und Sicherheit. Nach dem Geschehen von München ist klar, diese beiden Themen werden den weiteren Wahlkampf dominieren.
Und soweit hier in den Themen des Tages. Erste Einschätzungen zu dem Vorfall in München, wo ein Autofahrer in eine Menschenmenge gerast ist. Und wir übertragen auch hier auf NDR Info heute Abend um 20.15 Uhr den ARD-Brennpunkt zu dem Vorfall in München. Da dann auch mit weiteren Informationen dazu. Und jetzt in den Themen des Tages zu einer Frage, was wird aus der Ukraine nach dem Telefonat von Trump und Putin, auf das wir gleich auch noch genauer eingehen werden und ob Europa überhaupt nicht mehr mitspielt, wenn es um die Ukraine geht. Und was ist mit der NATO? Beim Treffen der Verteidigungsminister ist die Ukraine auch wieder ein bestimmendes Thema. Zum ersten Mal mit Trumps Verteidigungsminister mit am Tisch, der gestern schon klar machte, dass sich die USA künftig mehr aus Europa heraushalten wollen. Und dazu gehört auch, dass alle NATO-Partner mehr Geld für die Verteidigung ausgeben sollen. In Brüssel verfolgt unsere Korrespondentin Helga Schmidt das NATO-Treffen und ich habe sie gefragt, wie die NATO-Partner die Forderung nach 5% des Bruttoinlandsproduktes für Militärausgaben aufgenommen haben.
Ja, sehr unterschiedlich. Da gab es einige wenige Länder, die das für möglich halten, 5% der Wirtschaftskraft zu investieren ins Militär. Zu diesen zustimmenden Ländern gehören die Baltischen. Polen scheint auch bereit zu sein, das in Erwägung zu ziehen. Aber man muss sagen, die große Mehrheit ist da sehr skeptisch, bis klar ablehnend. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte zum Beispiel, das sei eine Illusion. Diese Zahl stehe gar nicht im Raum. Ähnlich hatte ja auch der Bundeskanzler sich geäußert. Weil 5% der Wirtschaftskraft einfach hochgerechnet einen so großen Teil des Bundeshaushalts ausmachen würde, bis 40% könnte das ausmachen, dass es wirklich unrealistisch erscheint. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Ländern, die sich gar nicht persönlich zu diesen immer neuen Zahlen äußerten, die aber darauf hinwiesen, dass die Amerikaner selbst im Moment weit entfernt sind von diesen 5%. Die liegen mit ihren Rüstungsausgaben sogar unter 4%, was allerdings auch nichts daran ändert, dass sie trotzdem mit ganz großem Abstand immer noch die größten Geldgeber auch für die Sicherheit Europas in der NATO sind.
Ja, und da fordern die USA jetzt aber auch bei der Militärhilfe für die Ukraine, dass Europa da einen noch größeren Anteil leisten soll. Ist das realistisch?
Einen ganz wesentlichen Anteil, das hat der neue amerikanische Verteidigungsminister sehr deutlich gemacht beim NATO-Treffen heute mit den Verteidigungsminister hier in Brüssel im Hauptquartier. Ist das realistisch? Es muss realistisch gemacht werden. Da war der NATO-Generalsekretär auch ganz klar. Er verwies auch darauf, dass die Europäer in der Vergangenheit schon eine Menge getan haben seit Beginn des Ukraine-Kriegs. Schaffen es ja immerhin etwa 2/3 der NATO-Mitgliedsländer zumindest dieses jetzt wichtige Ziel, der 2% von der Wirtschaftskraft zu erreichen. Deutschland schafft das, andere Länder auch, aber eben noch nicht alle. Und deshalb wurde immer wieder daran appelliert, mehr Geld in die Verteidigung zu investieren und ebenso wichtig, mehr zu kooperieren bei der Entwicklung von neuen Waffensystemen und auch bei der Beschaffung von Munition für die Ukraine.
Ja, ein NATO-Beitritt der Ukraine, der ist laut US-Verteidigungsminister Hegseth unrealistisch. Aber auch solange ja der Krieg herrscht, ist das ja auch laut NATO-Vereinbarung eigentlich gar keine Option. Aber wäre das eine Option für Friedensgespräche?
Ja, schwer zu sagen. Bisher wurde ja immer so getrennt zwischen der knallharten Analyse und dem, was man nach außen sagt. Diplomatische Formulierungen, und die lauteten auch bei den Amerikanern, auch unter Joe Biden in seiner Präsidentschaft immer. Es ist das Ziel, dass die Ukraine Mitglied der NATO wird. Sie ist auf einem sehr guten Weg und der ist auch unumkehrbar. Das war die letzte Formulierung. Hinter den Kulissen hat man immer wieder auch von amerikanischen Diplomaten hören können, dass das eigentlich nicht auf der aktuellen Agenda steht. Gleichwohl, wenn Trump das jetzt so klar ausgesprochen hat, dann ist das bei der Ukraine, bei ukrainischen Diplomaten auch ja als einfach eine Enttäuschung wahrgenommen worden. Und dabei dürfte auch eine Rolle spielen, dass in der jetzigen schwierigen Situation, in der sich die Menschen in der Ukraine befinden, was die Lage auf dem Schlachtfeld angeht, das ist eine ganz besonders problematische Bemerkung ist.
Aus Brüssel war das unsere Korrespondentin Helga Schmidt. Frieden für die Ukraine, den russischen Angriffskrieg beenden. Das hat sich Donald Trump vorgenommen. Nicht mehr innerhalb eines Tages, wie er es zunächst vollmundig im Wahlkampf versprochen hatte. Aber gestern hat er dann zum Telefonhörer gegriffen und erst mit Russlands Präsident Putin, dann mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj telefoniert. Und wie das in Russland bewertet wird, berichtet Jürgen Buch.
Die ukrainische Staatlichkeit steht vor dem Ende. Nicht weniger als das, verkündete der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR, Sergei Naryschkin. Die Ukraine habe nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ihre Chance vertan und hätte sich zuletzt von der angelsächsischen Welt als Rambock gegen Russland benutzen lassen. Nach dem Telefonat zwischen dem US-amerikanischen und dem russischen Präsidenten herrscht bei vielen Spitzenpolitikern in Moskau Aufwind. Das Gespräch sei für die Freunde Russlands eine Freude gewesen, sagte der erste stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für internationale Angelegenheiten des Föderationsrats, Wladimir Dschabarow. Jetzt komme es darauf an, auf diesem Weg voranzukommen, sagte er. Ich denke, dass man unverzüglich mit der Umsetzung der Forderungen beginnen muss, die Russland im Dezember 2021 völlig legal gestellt hat. Es geht dabei um die Frage der Gewährleistung unserer Sicherheit. Und die Tatsache, dass Trump Verhandlungen direkt mit Wladimir Putin aufgenommen hat, zeigt, dass er versteht, dass diese beiden Länder über das Schicksal der Welt entscheiden werden. Was er konkret damit meint, liest Dschabarow offen. Damals hatte Russland unter anderem gefordert, die NATO müsse ihre Infrastruktur auf den Stand von 1997 zurückziehen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow setzt große Hoffnungen in die neue amerikanische Führung. Sie wissen, dass es einige Jahre lang keine Kontakte auf der obersten Ebene zwischen Moskau und Washington gab. Natürlich hat das die Suche nach Möglichkeiten der Beilegung des Konflikts nicht gefördert. Die frühere US-Administration war der Meinung, dass man alles dafür tun müsse, dass der Krieg fortgesetzt wird. Die Haltung der jetzigen Administration imponiert uns mehr. Ob es nun konkret um den Krieg gegen die Ukraine geht oder generell um das russisch-amerikanische Verhältnis, es ist noch ein weiter Weg, bis sich die Beziehungen zwischen Russland und den USA möglicherweise wieder normalisieren. Auch dass die konkreten Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine schwierig werden dürften, führt hier und da zu Nachdenklichkeit. Der russische Journalist Dmitri Kolesev, der ins Ausland gegangen ist, befürchtet, dass es um viel größere Einflusszonen geht. Putin könnte seiner Ansicht nach nun von den USA grünes Licht für seine Einflusssphäre in Mittel- und Osteuropa bekommen. Und der Politologe Fjodor Krasheninnikow, der auch im Ausland lebt, befürchtet, der Krieg wird bald enden und es wird ein Frieden kommen, bei dem allen übel wird.
Soweit also Einschätzungen, Reaktion von russischer Seite auf das Telefonat der beiden Präsidenten. Aber ist das so, wie der Spitzenpolitiker auch in dem Beitrag gerade gesagt hat, entscheiden Russland und die USA über das Schicksal der Welt? Welche Rolle spielt dabei noch die NATO, die Europäer bei der Frage, wie es mit der Ukraine weitergeht? Das wollen wir jetzt einordnen mit der Politikwissenschaftlerin Jana Pulierin vom European Council on Foreign Relations. Und ich habe sie gefragt, ob Europa jetzt am Katzentisch sitzt, wovor Bundesverteidigungsminister Pistorius beim Treffen mit den NATO-Verteidigungsministern gewarnt hat.
Es scheint so zu sein, als habe Präsident Trump, bevor er bei Präsident Putin angerufen hat, keinen europäischen Verbündeten konsultiert, keine gemeinsame Linie abgesprochen. Und er hat ja auch danach gesagt, er würde Präsident Zelensky über das Telefonat informieren. Und er hat gesagt, dass seine Delegation hier in München dann mit den Europäern sprechen soll. Aber für mich klang das auch eher nach informieren als nach konsultieren. Insofern glaube ich, es gibt ein reales Risiko, dass Europa in dieser Frage außen vor bleibt und Putin und Trump einen Deal nicht nur über die Köpfe der Europäer hinweg, sondern auch über die Köpfe der Ukrainer hinweg machen werden.
Sehen Sie denn da eine Strategie in dem Vorgehen von US-Präsident Trump? Auf der einen Seite greift er zum Telefonhörer, spricht mit Moskau und Kiew, und in Europa macht sein Verteidigungsminister bei der NATO klar, dass Europa mehr selbst für die Unterstützung der Ukrainer ja tun soll.
Ja, also das ist alles nicht so ganz überraschend, wenn man das jetzt seit längerem verfolgt hat, gab es diese sehr prominenten Stimmen in den USA. Es gab den Vizepräsidenten Vance, es gab den Präsidentensohn Donald Trump Jr., die in Wortbeiträgen oder in Interviews schon die jetzige Linie dargelegt haben. Es gab natürlich auch andere Stimmen. Der Ukraine-Beauftragte Kellogg oder auch der Außenminister Rubio haben eben immer mehr von Frieden durch Stärke gesprochen. Jetzt sieht es eher so aus, als habe sich Trump für einen Ansatz Frieden durch Annäherung an Russland entschieden. Aber diese Ideen, die dort diskutiert werden jetzt, die sind tatsächlich in diesem Trump-Lager schon seit Monaten in der Luft.
Als Kanzler Scholz Ende November nach 2 Jahren Funkstille ja mit Präsident Putin telefoniert hat, ihn aufgefordert hat, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden, da musste er ziemlich viel Kritik dafür einstecken, auch aus der Ukraine. Da hieß es, er habe die Büchse der Pandora geöffnet. Was für eine Büchse hat denn der US-Präsident Trump jetzt mit seinem Telefonat geöffnet? Hat er Putin da jetzt nicht freie Bahn auch gegeben?
Freie Bahn, das wissen wir noch nicht. Ich glaube, es gibt immer noch Unstimmigkeiten zwischen Trump und Putin. Trump hat ja der Verteidigungsminister Hegseth hat gesprochen von der Notwendigkeit robuster Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Er hat europäische Truppenpräsenz ins Spiel gebracht. Ob es dazu kommt, steht ja auf einem anderen Blatt. Aber eines der Kriegsziele von Präsident Putin ist ja die Demilitarisierung der Ukraine und eben überhaupt keine fremden Truppen in der Ukraine. Das ist ein Streitpunkt und auch die Frage der Kontaktlinie. Russland hat ja mehr Gebiete annektiert, als es militärisch kontrolliert. Die Frage, ob Putin da einschwenkt, bleibt auch noch offen. Aber die Büchse ist natürlich die, dass Präsident Trump Zugeständnisse gemacht hat, bevor überhaupt diese Verhandlungen richtig losgegangen sind. Und ich weiß nicht, ob das so klug war, mit einem schwachen Blatt die Verhandlungen zu eröffnen. Er hat damit eigentlich signalisiert, mir ist dieser Deal extrem wichtig, aber der Inhalt, der ist mir gar nicht so wichtig. Und dass die Ukraine danach als souveräner Staat bestehen bleibt, das ist eher sekundär. Wichtig ist, dass wir einen Deal bekommen.
Überraschend ist ja dann aber auch, dass in der Ukraine die Reaktionen doch auch gemischt ausfallen und Präsident Zelensky lobt Trump, einen wahren Frieden schaffen zu wollen. Und das, würde ich sagen, überrascht doch, wenn man bedenkt, dass der US-Verteidigungsminister gestern ja auch gesagt hat, dass eine Ukraine mit den Grenzen vor 2014, also vor der Annexion der Krim, unrealistisch sei. Wie schätzen Sie das ein? Ist die Ukraine da vielleicht auch mittlerweile kriegsmüde und bereit, auf Gebiete zu verzichten?
Bereit zu verzichten sind sie nicht, aber ich glaube, dass sie mehr und mehr sehen, dass sie gezwungen sein werden, die Besatzung von ukrainischen Gebieten durch Russland zu dulden. Ich glaube, dass sie das nicht juristisch anerkennen werden als russisches Gebiet, aber dass sie es eben nicht schaffen werden, komplett alle Gebiete militärisch rückzuerobern. Es hat einen Realismus eingesetzt in der Ukraine eigentlich schon seit dem Sommer. Aber es gab auch sehr viele Hoffnungen, die mit Präsident Trump verbunden sind. Man hat eben gedacht, durch diese Unberechenbarkeit, die mit Trump verbunden ist und eben durch diese Ankündigung der Politik der Stärke, dass vielleicht Trump auch einen gordischen Knoten durchschlagen könnte. Und ich glaube schon, dass man in der Ukraine sehr besorgt ist, aber auch wenig Handlungsalternativen hat und eben versucht, jetzt Präsident Trump zu charmieren und bei der Stange zu halten, weil man genau weiß, dass Trump auf Druck aus der Ukraine überhaupt nicht reagiert. Würde.
Sagt die Politikwissenschaftlerin Jana Poliarin vom European Council on Foreign Relations. Viele Menschen bei uns im Norden, die dürften heute wohl vor verschlossenen Hallenbädern gestanden haben oder mussten die Betreuung ihrer Kinder umorganisieren, wenn die Kita zu war. Die Gewerkschaft Verdi und GEW hatten vielerorts im öffentlichen Dienst zum Streik aufgerufen. Verdi fordert in der gerade erst gestarteten Tarifrunde unter anderem 8% mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr. Und tausende Menschen sind dann auch diesem Streikaufruf gefolgt. Christopher Gaube mit einem Überblick.
Auch wenn dieser Donnerstag in weiten Teilen verschneit und kalt daherkam, störte das den Protest im Norden nicht. Und zwar nicht nur in den Großstädten, auch im niedersächsischen Hameln gingen 450 Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst auf die Straße.
Ich würde sagen, dass auf den sozialen Bereich einfach auch politisch zu wenig geschaut wird. Dafür, dass es eigentlich darum geht, dass wir mit Menschen arbeiten.
Mich ärgert hauptsächlich, dass von der Arbeitgeberseite einfach überhaupt keine Reaktion gekommen ist.
Von daher denke ich, ist es wichtig, dass wir auf die Straße gehen und den Arbeitgebern signalisieren, wir sind da, wir arbeiten für euch, macht auch was für uns.
In Hamburg schlossen sich tausende Beschäftigte dem Streik an. Und zwar auch von Flughafen, Theatern und Bundesbehörden, sagt Ole Borgardt, stellvertretender Landesbezirksleiter von Verdi Hamburg.
Wir rechnen damit, dass das nochmal Druck macht und Druck machen werden soll auf die Verhandlungen nächste Woche in Potsdam. Wir haben viele geschlossene Kitas heute Morgen. Im Krankenhausbereich sind die OP-Säle im Notbetrieb. Bei der Stadtreinigung ist mit Ausnahme des Winterdienstes alle Kolleginnen dabei hoffentlich.
In Kiel sind am Vormittag laut Polizei ungefähr 2000 Streikende dem Aufruf von GEW und Verdi gefolgt, demonstrierten in der Innenstadt. Jan Jakobsen, Geschäftsführer des Kommunalen Arbeitgeberverbandes in Schleswig-Holstein, kann die Forderungen und den Arbeitskampf nicht nachvollziehen.
Ja, alles übertrieben. Wir weisen das als völlig überzogen zurück. Wir haben uns einmal zusammengesetzt, wir sitzen jetzt noch in 2 weiteren Terminen zusammen. Da jetzt schon die Bevölkerung so zu belasten mit solchen Streikmaßnahmen, ist völlig unverhältnismäßig.
Auch in In Mecklenburg-Vorpommern wurde gestreikt. Zur größten Kundgebung in Rostock kamen laut Polizei rund 800 Menschen. Am Mittag reagierten die Gewerkschaften dann auch auf den mutmaßlichen Anschlag auf die Verdi-Demonstration in München. So gab es in Kiel etwa eine Schweigeminute. Außerdem verzichtet Verdi Nord laut einer Mitteilung darauf, die heutigen Warnstreiks weiter zu kommentieren. Am Montag sollen die Tarifverhandlungen in Potsdam fortgesetzt werden.
Und das waren die Themen des Tages, die Sie auch als Podcast hören können, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.